Wir haben so viel Grund zu feiern. Und ich finde es so schön, dass wir das richtig zelebrieren und auch richtig feiern. Ich finde, wir Deutschen, wir können ein bisschen noch mehr lernen zu feiern, oder? Und wenn ich da an den Deschko denke, wenn die hier Taufe haben, die Roma, da geht's ab, da ist wirklich so viel Freude, die kannst du in der Luft greifen. Wir freuen uns ja manchmal eher so innerlich, aber ich finde, heute waren wir schon ganz gut, oder? Man sieht es unseren Gesichtern an heute, dass wir uns freuen und das darf man auch. Und während wir heute Morgen total in Feierlaune sind, da war am ersten Ostersonntagmorgen erstmal eine riesengroße Aufregung angesagt. Und tausend Fragezeichen hingen in der Luft. Das Grab war leer. Und Jesus verschwunden. Ich kann euch sagen, da war was los in Jerusalem. Das Grab war leer. Wo ist Jesus? Und verschiedene Theorien haben sich gesponnen, haben ihn seine eigenen Jünger geklaut, damit alle denken, der wäre auferstanden. Weil ein paar konnten sich noch daran erinnern, dass Jesus das mal angekündigt hatte. Die Jünger in der Zeit, die haben gar nicht viel davon mitbekommen. Die haben sich eingeschlossen, die haben auch ein bisschen Angst gehabt, nachdem Jesus verhaftet, gefoltert, getötet wurde, dass man als nächstes sich sie schnappt. Also sind sie erstmal, haben sie sich zurückgezogen und natürlich waren die auch fix und fertig vor Trauer. Denen war es wahrscheinlich gar nicht so sehr nach vor die Türe gehen. Die haben die Welt nicht mehr verstanden und vielleicht Gott auch nicht. So, gerade war es doch so genial. Wir haben so viel mit Jesus erlebt und erreicht. Jesus hat so viel geniale Wunder getan, hat Menschen verändert. Wir hätten irgendwie noch ewig so weitermachen können, haben die sich wahrscheinlich gedacht. Und dann plötzlich, Jesus wird gefangen genommen, er wird verurteilt, er wird gefoltert und dann mit einer sehr schmerzhaften Foltertodmethode gekreuzigt. Und obwohl Jesus das ja zu Lebzeiten immer wieder angekündigt hat und versucht hat, seine Jünger darauf vorzubereiten, sie hatten es irgendwie in diesem Moment nicht auf dem Schirm, dass Jesus gesagt hat, am dritten Tag werde ich auferstehen. Und ich meine, sie hätten zählen können und sagen, hey, Sonntagmorgen, irgendwas muss passieren. Lass uns doch wenigstens mal gucken, ob Jesus das wahrgemacht hat. Aber die waren irgendwie in ihrem ganz eigenen Film. Ein paar seiner Jüngerinnen, die haben sich auf den Weg gemacht. Die Maria von Magdala zum Beispiel, die Johanna, die Salome und noch andere. Aber die sind auch nicht zum Grab gegangen, um zu gucken, ist Jesus auferstanden. Sondern die wollten Jesus einfach die letzte Ehre erweisen, ihn mit kostbarem Öl salben. Und sie kommen zu dem Grab und das Grab war leer. Und sie konnten Jesus nicht finden. Und in Matthäus 28, da schreibt die Bibel von einem Engel, den die Frauen dann am Grab getroffen haben. Und dieser Engel sagt zu ihnen, er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. So der Engel erinnert sie auch nochmal. Ihr müsstet es eigentlich wissen. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und wahrscheinlich macht's plötzlich bei den Mädels ratter, 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 pling. Stimmt, da war ja was. Und plötzlich wurde aus dieser Trauer und aus diesem, wir erweisen Jesus die letzte Ehre, eine Aufregung. Ein Engel, Jesus auferstanden. Jesus lebt. Jesus hat den Tod besiegt. Und der Engel schickt sie dann mit dieser Nachricht zurück zu den Jungs, die immer noch in ihrer eigenen Welt waren. Und wie sie auf dem Weg zu den Jüngern waren, begegnet ihnen Jesus selbst, der Auferstandene. Und sie sehen ihn und das erlebt. Und plötzlich war klar, hey, das ändert alles. Das ändert alles. Ein paar von euch haben mich heute Morgen schon mit dem traditionellen Ostergruß begrüßt. Okay, das machen wir jetzt mal miteinander. Ich sag, Jesus ist auferstanden und ihr antwortet dann? Genial, wir machen es nochmal. Jesus ist auferstanden.
Es ist wahrhaftig auferstanden.
Wahrhaftig, es ist wahr. Und die Frauen rennen aufgeregt nach Hause zu den Jüngern mit diesem ersten Ostergruß und sie sagen, Jesus ist auferstanden. Und die Jünger sagen, was, echt? Cool, er ist wahrhaftig auferstanden. Der erste Ostergruß. Nein, die Walda ist auf Zack. Nein, haben sie nicht. Die Frauen sagen das und die Jünger denken sich, das ist doch Geschwätz, oder? Vielleicht Wunschdenken. Es ist noch morgens ziemlich früh, aber habt ihr denn am Wein genascht? Nein, also so steht's nicht, ne? Aber das waren vielleicht so die Gedanken, die sich die Jünger gemacht haben. Blödsinn! Wir haben das gesehen. Jesus war tot. Wir haben das gesehen. Er wurde ins Grab gelegt. Jesus ist tot. Punkt. Und die Jünger blieben an diesem Punkt stehen. Jesus ist tot. Laut einer aktuellen Umfrage glauben 66% der Deutschen nicht, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Ich habe eigentlich fast gedacht, die Zahl ist größer. 66% glauben nicht. Das heißt, 34% der Deutschen glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und 66% nicht. Friedrich Nietzsche, ein Philologe und ein Philosoph, der 1844 geboren wurde, der war der Überzeugung und hat es für sich auf den Punkt gebracht, Gott ist tot. Gott ist tot. Und da gibt es diesen Witz, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Jemand sprayt lange nach Nietzsches Tod an eine Wand dieses Zitat, Gott ist tot, Nietzsche. Dann kommt jemand anderes vorbei, liest es und sprayt drunter, Nietzsche ist tot, Gott. Ein interessanter Perspektivwechsel, oder? Und ich weiß nicht, an welchem inneren Punkt du stehst. Ob du an dem Punkt stehst, wo die Jünger damals standen, die gesagt haben, Jesus ist tot. Oder wie Nietzsche, der sagt, Gott ist tot. Oder ob du sagst, hey, ich glaube, dass dieser Jesus lebt. So, die Jünger haben das zuerst nicht geglaubt. Im Gegensatz zu Nietzsche aber sind sie später noch drauf gekommen, dass Jesus doch lebt. Warum? Ihr dürft mir mal die nächste Folie anmachen. Weil sie Jesus selber gesehen haben. Jesus ist ihnen begegnet. Sie haben Jesus selber erlebt. Und ich glaube, dass das der Schlüssel ist für diese 66% der Deutschen. Und das wäre auch der Schlüssel für Nietzsche gewesen, wenn Jesus ihnen selber begegnet. Die Jünger konnten es vom Hörensagen der Frauen nicht alleine glauben. Das ist ihre Wahrnehmung, vielleicht nur ihr Wunsch. Aber als sie Jesus dann selber gesehen haben, war klar, okay, Jesus lebt. Wir müssen Jesus selber erleben, selber sehen. Wir können ihn heute nicht mehr so sehen wie damals. Er hatte so ein Auferstehungsleib, er war sichtbar für die physischen Augen. Das ist er heute so nicht mehr, aber unser Herz kann Jesus sehen. Jesus muss den Herzen begegnen, damit Herzen begreifen, dieser Gott erlebt wirklich. Und ich glaube, dass Jesus dir heute Morgen genau so begegnen möchte, dass dein Herz ihn anfangen kann zu sehen. Und als Christen haben wir das erlebt. Als Christen hatten wir diesen Punkt, wo wir festgestellt haben, dieser Gott, er ist nicht tot, dieser Gott lebt. Auch heute noch, wir glauben an den lebendigen Gott, an den realen Gott, an den Gott, zu dem wir beten. Und diese Gebete bleiben nicht an der Decke hängen, sondern sie kommen bei Gott an. Und Gott handelt heute noch. Und die Bibel, Gottes Wort, sagt uns, dass Jesus nach seiner Auferstehung, nachdem er sich vielen Menschen gezeigt hat, wieder zurück in den Himmel ist. Und trotzdem ist er immer noch real und kraftvoll unter uns durch seinen Heiligen Geist. Jesus hat es versprochen. Er hat gesagt, ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Und wir erleben das. Und das kann man erleben. Und das kannst auch du erleben. In Matthäus 28 lesen wir, dass Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Jesus tut heute noch Wunder. Jesus wirkt heute noch. Und da, wo unsere körperlichen Augen Jesus vielleicht so nicht sehen können, wir können die Auswirkungen von diesem lebendigen Gott sehen. Wir können die Auswirkung sehen, dass dieser Gott heute noch handelt. Dass er nicht im Grab geblieben ist, dass er auferstanden ist und dass er heute noch sich einmischt. Viele Menschen haben so die Vorstellung, Gott ist so weit weg. Der sitzt auf irgendeiner Wolke, hat so einen langen Bart und es interessiert ihn nicht, was hier passiert. Aber das ist nicht so. Gott möchte mitmischen. Er möchte dabei sein. Und er möchte in deinem und meinem Leben wirken. Und er tut es. Und es gibt Menschen, die haben das erlebt, dass Jesus heute noch wirkt. Und die haben diese Geschichten heute mitgebracht, die sie erlebt haben. Und ich möchte jetzt mal den Wolfgang zu mir nach oben bitten. Das Mikro habe ich hier. Wie er diesen lebendigen Gott erlebt hat. Unser Gott lebt. Und diese Auswirkungen, die sehen wir in unserem Leben, wenn wir Jesus ins Boot holen. Wolfgang hat erzählt, er hat gebetet. Er ist mit seinem Anliegen vor Gott gekommen und Gott hat eingegriffen. Und wir haben es von der Anja gehört. Das ist manchmal Dinge im Alltag, ja, da sind uns, auch wenn sie noch so klein sind, die Hände gebunden. Und wie Eltern sowas stressen kann, ich kann mich noch ein bisschen dran erinnern. Und dann kommt ein Gott und er verändert was in einem Kind, was du überhaupt nicht verändern kannst, selber. Und plötzlich, es ist wie, als wenn so ein Knoten gelöst wird. Und das ist unser Gott, oder? Und ich glaube, Gott möchte uns ganz neu ermutigen, ihn wirklich als lebendigen Gott auch in unserem Leben zu haben. Und ich möchte jetzt mal den Wolfgang und den Hans-Martin bitten. Die werden euch so Karten austeilen. Ein paar von euch kennen sie schon. Nehmt sie bitte trotzdem mit, als Reminder, als Erinnerer. Da steht drauf, hey, es gibt so viele Dinge, die können uns stressen. Manchmal ist unser Glaube im Eimer, manchmal ist unsere Geduld im Eimer, manchmal ist unsere Hoffnung im Eimer, manchmal ist unsere Freude im Eimer, auch unser innerer Frieden. Manchmal haben wir keine Kraft mehr. Manchmal ist unser Mut im Eimer, unser Verstand im Eimer. Unsere Liebe im Eimer, unser Widerstand, unsere Zuversicht. Und manchmal haben wir das Gefühl, oder alles ist im Eimer. Kennt ihr solche Momente? Ich kenne die. Und dann haben wir einen Gott, der uns zuspricht, ich bin größer als der Eimer. Und wir dürfen mit allem zu ihm kommen. Wir dürfen mit allem zu ihm kommen. Und wisst ihr, mein Eindruck, als ich so gebetet habe über diese Predigt, war, dass auch Leute gibt heute hier, die haben so Baustellen, die haben so Dinge sind im Eimer bei mir, Gefühle, aber die haben auch so das Gefühl, hey, das ist irgendwie so klein und so unbedeutend. Ein Kind, das halt im Schwimmkurs nimmer so will. Momente, wo mir halt immer mal wieder der Geduldsfaden reißt. Eine Beziehung, wo ich merke, da ist der Wurm drin. Und manchmal hat man so das Gefühl, vielleicht kennt ihr das, hey, das ist ja jetzt nicht so dramatisch und so schlimm, dass ich Gott jetzt bemühen müsste. Vielleicht interessiert sich Gott gar nicht dafür. Soll ich überhaupt für sowas beten? Und ich habe wirklich den Eindruck, euch zu ermutigen. Es gibt nicht zu klein und zu unbedeutend für Gott. Und auch da, wo du vielleicht das Gefühl hast, dass es für Menschen, die auf dein Leben gucken, so ein Pff, stell dich nicht so an, unbedeutend ist. Für Gott ist es das nicht. Weil auch die kleinen und scheinbar unbedeutenden Dinge, die können so viel kaputt machen in uns, oder? Die können uns so auf Trab halten, die können uns so das Leben mies machen. Und wir haben einen Gott, der sagt, ich will nicht, dass du das Gefühl hast, dein Leben ist vermiest, ich will dir ein Leben in Fülle geben. Also gib mir auch die scheinbar kleinen und unbedeutenden Dinge. Bring sie zu mir. Aber es gibt auch nicht ein zu groß und zu unmöglich für Jesus. Jesus hat Tote auferweckt, schon als er selber noch als Mensch gelebt hat. Und wisst ihr, wenn ich manchmal vor so einem Riesen stehe und mich frage, kann Gott da überhaupt etwas tun oder ist dieser Eimer zu groß für ihn? Dann erinnert mich der Heilige Geist daran, dass sogar der Tod für Jesus kein Problem ist. Er hat Lazarus von den Toten auferweckt, die Tochter vom Jairus. Jesus selber ist von den Toten auferstanden und dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt durch seinen Geist jetzt in uns. Es gibt für Gott kein zu groß und zu unmöglich. Und wir wissen das als Christen und trotzdem müssen wir immer wieder in den Momenten erinnert werden daran, oder? Weil jedes Anliegen, das wir für uns behalten und nicht zu ihm bringen, ist ein Anliegen, das der Feind benutzen kann, um uns kaputt zu machen. Und ich möchte dich ermutigen, mit allem zu ihm zu kommen. Mit allem zu ihm zu kommen. Und ich bin überzeugt davon, dass Jesus deinen und meinen Durchbruch, den Durchbruch für deine und meine Situation in seiner Hand hält. Manchmal antwortet Jesus anders auf unsere Gebete, als wir es vielleicht erwarten. Oft, wenn ich bete, ich habe dann so eine konkrete Vorstellung, wie es läuft, wie Gott es jetzt lösen kann, wie Gott es jetzt durchbrechen kann. Und dann macht Gott ganz anders. Und es irritiert uns manchmal ein bisschen oder wir sehen gar nicht, was Gott gerade eigentlich tut, weil wir irgendwie so einen eigenen inneren Film haben. Ich war mal auf einer Jugendkonferenz und habe dort für die jungen Leute gebetet. Und da kam ein junger Mann zu mir und sagt, ich will meine Freundin heiraten und ich möchte, dass du betest, dass Gott es segnet und dass sie die Frau für mich fürs Leben ist. Okay. Ich habe mir gedacht, ich habe mir nur gedacht, ne, was aber, wenn sie gar nicht die Frau fürs Leben für dich ist? Und ich habe kurz überlegt, was bete ich denn jetzt? Ich kann ihn ja schlecht wieder wegschicken. Ihr seht mein Dilemma. Ich habe gebetet, Jesus, bitte schenk du die richtige Frau für diesen tollen jungen Mann und segne du diese Beziehung. Zeig ihm das, durchbrich du das. Wisst ihr, ich habe nicht gebetet, mach, was er will, sondern ich habe gebetet, Jesus, tu das Richtige. Und es ist so wichtig, wenn wir diese alles ist im Eimer Gebete oder ich brauche ein Durchbruchsgebet beten, dass wir das wissen. Wenn wir Gott genau sagen, wie der Durchbruch jetzt auszusehen hat, was passiert in dem Moment? Wir machen uns zu Gott. Ich weiß es. Ich sehe es, Gott, du musst nur noch tun. Ich mache mich zu Gott. Und deswegen ist es so gut, wenn wir diese Gebete einfach mit diesem Herzen machen. Jesus, ich gebe dir meine Situation. Schenk den richtigen Durchbruch für mich. Gib mir das Richtige. Öffne die richtige Türe und schließ du die richtigen Türen. Aber das ändert nichts daran, dass der Durchbruch in Jesus ist und dass er ihn schenken wird. Wir dürfen nur offen sein für seine Antwort. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, in welcher Situation, wo brauchst du gerade ganz dringend einen Durchbruch? Wo sind Dinge bei dir im Eimer und du brauchst diesen Gott, der größer ist als der Eimer? Wo brauchst du einen Durchbruch? Wir wollen nachher am Ende auch noch die Gelegenheit geben, das vor Gott direkt hier zu formulieren. So, wir wissen, unser größter Feind ist die lange Bank. Dinge auf die lange Bank zu schieben. Okay, wir wollen nachher noch praktisch werden. Also du kannst jetzt schon ein bisschen in dich gehen. Wo brauchst du gerade einen Durchbruch? Wo brauchst du diesen lebendigen Gott? Ich möchte euch noch kurz mit hineinnehmen in ein Ereignis aus der Bibel vor Jesu Tod. Da hat Jesus bei einem Mann einen ganz elementaren Durchbruch geschaffen. Und ihr seht jetzt gleich hinter mir bewegte Bilder, okay? Das gehört so. Seid ihr bereit? Vor seinem Tod war Jesus mal in Kapernaum. Und er sprach dort, es sprach sich ziemlich schnell rum, dass Jesus kommen würde. Und es gab ja Zeiten, da hatte Jesus keine ruhige Minute mehr, weil alle ihn sehen wollten. Und so pilgerten alle Leute da zu diesem Haus, wo Jesus war. Und das Haus, das ist aus allen Nähten geplatzt. Alle wollten zu Jesus, auch vor dem Haus eine Riesenschlange. Und es gab auch ein paar Freunde, die hatten einen Kumpel. 4 Freunde, die hatten einen Kumpel. Und dieser Kumpel war gelähmt, er konnte nicht laufen. Und sie wussten, da ist Jesus. Da ist der, wo der Durchbruch für unseren Freund ist. Und sie nehmen ihn auf seiner Matte und sie tragen ihn hin und wollen zu Jesus. Aber sie sind nicht durchgekommen. Da war kein Durchkommen. So, jeder ist sich selbst der Nächste. Wir kennen das manchmal auch. Was machen? Aufgeben. Auf gar keinen Fall. Sie sind einfach Jesus aufs Dach gestiegen, haben das Dach abgedeckt und haben ihren Kumpel durchgelassen, runtergelassen, direkt vor Jesu Füße. Was macht Jesus? Er sieht ihren Glauben. Und dann sagt Jesus zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Und die fromme Elite, die da war, die regt sich auf und sagt, wie, deine Sünden sind dir vergeben. Nur Gott kann Sünden vergeben, das ist Gotteslästerung. Aber Jesus wusste, was sie dachten. Und er sagt zu ihnen, hey, ich werde euch beweisen, dass ich die Vollmacht habe, Sünden zu vergeben. Und er sagt zu diesem Gelähmten, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, du bist geheilt. Und der Mann, er springt auf, er kann wieder gehen. Er nimmt seine Matte, alle lobten Gott, er ging durch die Menschenmenge und die Leute loben Gott und sagen, hey krass, sowas haben wir noch nie gesehen. Was für ein Wunder. Und die fromme Elite hat ein bisschen dumm aus der Wäsche geguckt. Wow. Was für ein geniales Wunder, oder? Aber als ich die Geschichte zum ersten Mal gelesen habe, da habe ich mich gefragt, okay, mich würde interessieren, was in diesem Gelähmten vor sich gegangen ist. Seine Freunde, die haben echt was auf sich genommen, um ihn dahin zu bringen. Ich meine, auch wenn man zu viert einen Erwachsenen trägt auf so einer Matte, die hängt ja durch. Ich vermute, die hing durch. Das ist nicht so einfach, oder? Also für mich wäre es schwer gewesen. Dann bringen die den irgendwie auf dieses Dach hoch, decken das ab, riskieren Ärger mit dem Hausbesitzer, von dem wir überhaupt nichts lesen in der Story und mich würde total interessieren, wie das für den war, lassen ihn da runter und es hätte ja jetzt auch mega Ärger geben können. Die hätten die ja auch wegjagen können, verklagen können. Also die haben wirklich was auf sich genommen. Und dann endlich nach all den Strapazen, nach all den Risiken, liegt er vor Jesus. Und was sagt Jesus? Deine Sünden sind dir vergeben. Okay, vielen Dank. Aber eigentlich, so ich bin gekommen, eigentlich wegen meiner Beine, Jesus. Siehst du nicht? Ich kann nicht laufen. Und natürlich war Jesus klar, warum die Freunde diesen Gelähmten zu ihm gebracht haben. Warum die das gemacht haben. Sie wollten so unbedingt seine Heilung und sie wussten, in diesem Jesus ist der Durchbruch. Keiner sonst kann ihm helfen. Also warum hat Jesus zuerst seine Sünden vergeben und er hat ihn ja dann geheilt? Warum macht Jesus das? Jesus hat immer den ganzen Menschen im Blick. Und Jesus sieht, dass es etwas gibt, was dieser Gelähmte noch mehr braucht als körperliche Heilung. Gibt es etwas, was wir noch mehr brauchen wie körperliche Heilung? Das Wichtigste ist doch Hauptsache gesund, oder? Und natürlich war das wichtig für den Gelähmten. Sein ganzes Leben hat es beeinflusst. Der war auf Hilfe angewiesen, dem sein Leben war im Eimer. Und natürlich war Jesus das klar. Und trotzdem sagt Jesus, es gibt etwas, das sogar noch wichtiger ist als körperliche Heilung. Und es ist Versöhnung mit Gott. Und das ist auch der Grund, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, nur damit wir hier für ihn beten können und auch Wunder erleben können, dass Jesus Menschen körperlich heilt. Was wir immer wieder erleben, der Wolfgang hat es erzählt. Und spätestens in der Ewigkeit werden alle Menschen gesund sein. Aber warum Jesus am Kreuz gestorben ist, ist, damit wir mit Gott versöhnt werden. Und ich möchte mit euch Jesaja 53 lesen. Da heißt es, doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit ist Jesus gemeint, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg, doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt, aber Jesus gab keinen Laut von sich, wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt, so machte auch er den Mund nicht auf. Jesus hat einen hohen Preis bezahlt, damit wir Frieden haben, heißt es hier. Und damit ist unser Friede mit Gott gemeint. Damit wir geheilt werden, und zwar auch in unserer Beziehung zum Vater im Himmel. Warum brauchen wir Versöhnung mit Gott? Warum? Vielleicht sagst du auch, so prinzipiell habe ich nichts gegen Gott. Also von meiner Seite alles okay. Gut, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, wie du stehst zu Gott. Aber wir lesen in der Bibel, dass es Sünde gibt in unserem Leben. Und Sünde bedeutet, so wie die Bibel sie versteht, eine Zielverfehlung. Das heißt, immer da, wo wir die Ziele Gottes verfehlen, für unser Leben, aber auch im Umgang mit den Menschen um uns herum, immer da, wo so eine Zielverfehlung stattfindet, ist es für Gott Sünde. Als ich noch ein Kind war, ich glaube, ich war so 4 oder 5, da war ich mit meinen Eltern in Tirol im Urlaub. Und das war so ein großer Bauernhof, da haben noch andere Familien Urlaub gemacht. Und die Erwachsenen sind abends ab und zu länger mal draußen gesessen, haben ein bisschen was getrunken und gesnackt, während die Kinder schon im Bett waren. Und ich dachte mir so, mit meinen 4 oder 5, na toll, die snacken jetzt draußen, ich habe noch keinen Bock zum Schlafen, ich habe Hunger. Und dann sehe ich da so den Wanderstiefel von meinem Papa stehen, bin so in diese kleine Küchenzeile gegangen, da waren Haferflocken, Kühlschrank auf, Milch auch noch da, Hammer. Und ich bin halt nicht hoch an die Schüsseln gekommen, da dachte ich mir, nehme ich doch den Wanderstiefel von meinem Papa. Und ich nehme diesen Stiefel, mach Haferflocken rein, kipp Milch rein, lass es schön quellen. Sagt ihr jetzt, wegen mir, weil ich aus Stinkestiefeln essen wollte oder wegen meinem Papa, der Haferflocken im Stiefel hatte? Beides, oder? Ich bin nicht sehr viel zum Essen gekommen, weil da habe ich nämlich gehört, dass meine Eltern zurückkommen. Ich ins Bett gehechtet, nicht wegen dem Stiefel, sondern ich durfte nicht mehr wach sein. Und es gab am nächsten Morgen eine nette Überraschung für unsere Wanderung, nämlich mein Papa ist mit seinem Fuß in den Stiefel rein und ich hörte nur einen Schrei. Was für uns bedeutete, mein Papa ist mit uns in die Berge gegangen, weil er Wandern liebt und die nächsten Tage waren Wanderungen erstmal passé. Der Stiefel hat ziemlich gestunken und ich musste dann auch helfen, den sauber zu machen und wir haben irgendwie versucht, das Ding zu retten und ich glaube, ganz am Ende konnte man noch eine Wanderung machen. Aber da habe ich mir echt was geleistet und ich habe das nicht böse gemeint. Und trotzdem war das für meinen Vater echt ärgerlich. Aber wisst ihr, was das Tolle für mich war? Ich habe Wiedergutmachung geleistet, ich habe geholfen, den zu putzen. Mein Papa hat auch 1-2 Nackenmassagen bekommen und so. Aber ich wusste trotz des Ärgers und trotz des, was ich meinem Papa damit angetan habe, wandertechnisch, mein Vater liebt mich trotzdem. Und das ist die Botschaft der Bibel. Auch wenn wir die Ziele Gottes verfehlen, in diesen kleinen Dingen oder in den großen Dingen, wird Gott uns immer lieben. Seine Liebe hört nicht auf. Nur weil wir Mist bauen in seinen Augen. Seine Liebe ist ewig zu uns. Und trotzdem, für diese Dinge, die wir tun, diese Ziele, die wir verfehlen, da steht wie eine Schuld zwischen uns und Gott, auch wenn er uns weiter so heiß und innig liebt. Und genau deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben und er sagt, für all diese Zielverfehlungen, für all den Mist, für all die versauten Wanderschuhe, ich nehme die Strafe auf mich, damit du freigesprochen wirst. Und so kommt zu dieser Liebe, die Gott immer für uns hat und die wir nie verlieren können, noch die Vergebung Gottes dazu, wenn wir annehmen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Wir müssen nicht buckeln vor Gott. Und wir müssen nicht büßen, wir müssen nur Buße tun. Und das bedeutet einfach nur umkehren von unseren eigenen Wegen und sagen, Herr, ich will ab jetzt deine Liebe erwidern und ich nehme an, was Jesus am Kreuz für mich getan hat. Und genau deswegen hat Jesus diesem Gelähmten Vergebung zugesprochen, weil er sagt, hey, der wahre Durchbruch ist nicht nur Heilung zu finden, sondern den Heiler in deinem Leben zu haben. Versöhnt zu sein mit dem Vater, eine persönliche Beziehung mit Gott zu leben. Das ist der wahre Durchbruch. Nicht nur Vergebung zu finden, sondern den zu finden, der uns vergibt. Nicht nur einen Durchbruch zu haben, sondern den in unserem Leben zu haben, der der Durchbruch für uns ist. Jesus hat alles auf sich genommen, dass wir eine versöhnte Beziehung zum Vater haben können. Und wir dürfen das einfach annehmen. Ich möchte das Lobpreisteam nach oben bitten. Wenn Jesus heute auf uns guckt, er sieht immer uns als ganze Menschen. Er sieht die Dinge, die bei uns im Eimer sind, wo er Durchbrüche schaffen kann. Er sieht aber auch unsere Beziehung zum Vater. Und genauso wie er diesem Gelähmten den Zugang zum Vater geschenkt hat, möchte er uns heute Morgen diesen Zugang schenken. Und er ist hier und er streckt uns die Hand entgegen. Und ich möchte jetzt ein Gebet sprechen. Und wenn du sagst, ich brauche diese Versöhnung mit Gott, weil meine Schuld steht noch zwischen Gott und mir. Und ich will annehmen, dass Jesus gezahlt hat für mich, dass meine Rechnung beglichen ist. Hey, du darfst dieses Gebet im Herzen beten und Jesus erhört es und er wird dich freisprechen. Und der Sieg, den Jesus am Kreuz durchgebrochen hat, er wird zu deinem Sieg. Wirst Sieg bekommen über diese Zielverfehlungen, denn vor Gott sind sie weg. Du wirst Sieg haben über den Tod, denn diese Beziehung zum Vater, die du hast, sie hält über den Tod hinaus. Und wenn du stirbst, wirst du auferstehen wie Jesus und du wirst beim Vater leben in Ewigkeit. Jesus hat die Hölle und auch den Teufel besiegt. Und in ihm hat beides keine Macht mehr über uns. Und wenn du das möchtest für dein Leben, dann darfst du es ihm einfach sagen. Und ich bete und du darfst dich innerlich anschließen, wenn du das willst. Jesus, ich danke dir, dass du mich bedingungslos liebst. Danke, dass du nur gute Gedanken und geniale Pläne und Ziele für mein Leben hast. Bitte vergib mir alle meine Zielverfehlungen. Es tut mir leid, dass ich so viel Mist gebaut habe, der zwischen uns steht. Ich will ab jetzt dir vertrauen. Sei du Herr in meinem Leben. Danke, dass ich jetzt gemeinsam mit dir unterwegs sein darf und dass dein Sieg mein Sieg ist. Danke, dass dein Durchbruch jetzt mein Durchbruch ist und ich dein Kind sein darf. Amen. Wir wollen jetzt noch eine kurze Zeit im Lobpreis haben. Und ich möchte uns alle herausfordern, die Dinge, die du dir vorher überlegt hast, für welche Situation brauchst du einen Durchbruch, sie aufzuschreiben auf so einen Zettel und sie dann symbolisch ans Kreuz zu Jesus zu bringen. Natürlich können wir das auch am Platz machen und einfach beten. Der Herr hört es. Aber es ist so gut, manchmal Schritte zu gehen. Und wenn wir zu Hause sind und uns diese Situation wieder anglotzt, wir können sagen, ich erinnere mich, ich bin heute aufgestanden, ich habe es ans Kreuz gebracht. Jesus hat es jetzt in seiner Hand und der Durchbruch wird kommen. Es ist manchmal gut für uns, wenn wir richtig Schritte gehen. Und deswegen möchte ich einfach ermutigen, meine Helfer dürfen das austeilen. Schreib die Situation auf, für die du einen Durchbruch brauchst. Falls gern zusammen, es geht außer dich und den Herrn niemanden was an. Und bring's dann während dem Lobpreis zum Kreuz. Wirf's in diesen Eimer mit dem Wissen, mein Herr ist größer als der Eimer. Und bring's im Gebet zu ihm. Und ich freue mich jetzt schon drauf, zu hören, was ihr erlebt habt in eurer Situation. Halleluja. Wir wollen uns einfach diesen kurzen Moment nehmen. Amen.